Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wird es einen Abfall geben? Und wenn ja, einen Abfall wovon? Und sagt uns die Bibel etwas darüber und auch wann dieser Abfall eintreten wird? Ich spreche natürlich von einem religiösen, geistlichen Abfall. Und es gibt da viele Theorien, was dieser Abfall bedeutet, und ich habe schon einige Male hierüber gesprochen. Aber seitdem sind weitere Fragen aufgetaucht, und so möchte ich heute diese Predigt zum Anlass nehmen, auch auf weitere Dinge einzugehen, die sehr wichtig sind für uns heute, denn wir gehen davon aus, dass die Wiederkunft Jesu Christi genaht ist. Wir sind keineswegs die Einzigen, die das sagen. Aber wir beziehen uns auf gewisse Ereignisse in der Welt, prophetische Ereignisse, die vor vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden von Jahren prophezeit worden sind, die aber heute sich ereignen. Und wie ich Ihnen zeigen werde, ist dieser Abfall, von dem ich heute sprechen werde, ebenfalls ein solches prophetisches Ereignis, das geschehen muss vor der Wiederkunft Jesu Christi. Und wir sehen auch einen gewissen zeitlichen Zusammenhang mit anderen Dingen, die klar und deutlich erwähnt werden. Aber die Frage ist, einige sprechen von einem großen Abfall, der noch kommen wird. Sagt die Bibel etwas hierüber aus? Nun, zunächst einmal schauen wir uns die besagte Stelle an, um die es mir heute geht. Zunächst einmal 2. Thessaloniker und Kapitel 2. Und ich möchte hier diese Stelle zunächst einmal nur auszugsweise lesen. Wir kommen gleich noch darauf zurück. Es geht nämlich um Menschen, die diesen Abfall durchgehen werden. Und da heißt es in Vers 10. Gott lässt es zu, mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden. Denn sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, dass sie gerettet würden. Ich zitiere heute aus der Lutherbibel 2017. Und auch in Vers 12. Auf das gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Wir kehren gleich zu 2. Thessaloniker zurück, aber ich möchte Ihnen ein paar Parallelstellen jetzt zeigen, wie zum Beispiel in Matthäus, Kapitel 24. Matthäus 24 und in Vers 12. Das ist das, was Christus sagt, was geschehen würde vor seiner Wiederkunft. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Diese Übersetzung schreibt hier die Missachtung des Gesetzes, die Elberfelder Bibel schreibt Gesetzlosigkeit. Da wird die Liebe in vielen erkalten, aber das Wort Liebe ist das griechische Wort Agape, was sich auf die göttliche Liebe bezieht. Also diese Menschen haben die göttliche Liebe in sich, aber sie wird erkalten, weil die Gesetzlosigkeit, die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird. Auch in Vers 11. Da wird gesagt, es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und dann auch noch in Vers 24, Matthäus 24 und Vers 24. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Die Mengebibel schreibt, sodass sie, wenn möglich, oder wo immer es möglich ist, auch die Auserwählten verführt werden. Es geht klar und deutlich um wahre Christen, die aber auch hier erwähnt werden, da sie in der Gefahr sind, verführt zu werden, wenn sie nicht aufpassen. Nun, in 2. Korinther, Kapitel 11, wird hier etwas Deutliches gesagt über diese Propheten, diese falschen Propheten, die kommen werden, die natürlich heute auch bereits schon existieren, aber es werden noch mehr kommen, die dann sogar auch noch Zeichen und Wunder vollbringen werden. 2. Korinther, Kapitel 11. Da heißt es hier in Vers 14. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichtes. Mit anderen Worten, seine Lehren, sein Auftreten, das, was so von ihm kommt, das hört sich vielleicht ganz gut an für viele Menschen. Vers 15. Darum ist es nichts Großes, wenn sich auch seine Diener verstellen als Diener der Gerechtigkeit. Deren Ende wird sein nach ihren Werken. Wir hatten ja gerade von der Gesetzlosigkeit gesprochen, die überhand nehmen wird. Aber das wird nicht so dargestellt. Man stellt sich da als Diener der Gerechtigkeit, die wir die Gerechtigkeit Gottes verkündigen. Das sind aber nicht die wahren Diener Gottes, die würden niemals Gesetzlosigkeit verkündigen. Aber diese Diener Satans, die tun es, diese falschen Propheten, die tun es und die Menschen werden verführt werden. 2. Thessaloniker, Kapitel 2, kehren wir zurück nun zu Vers 9. Da heißt es, der Frevler aber wird kommen, die Elberfelder-Bibel wiederum übersetzt, der Mensch der Gesetzlosigkeit. Der wird kommen durch das Wirken des Satans, mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden. Das hatten wir bereits gelesen, Vers 10. Aber hier gibt es einen ganz besonderen Menschen, der wird hier der Frevler genannt, der Mann der Gesetzlosigkeit, der Mann der Sünde. Der kommt aufgrund der Kraft, der Macht von Satan. Die Hoffnung ist natürlich, dass diese Menschen, die dann aufgrund dieser Einflussnahme verführt werden, wieder aus den Fängen Satans zurückgeholt werden. In Vers 11 lesen wir hier, darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, also Gott lässt das zu, dass sie der Lüge glauben. Satan ist derjenige, der als der Autor der Lüge bezeichnet wird. Nun, wie ich sagte, die Hoffnung ist natürlich, dass sie zur Besinnung kommen, bevor es zu spät ist, in 2. Timotheus Kapitel 2. 2. Timotheus Kapitel 2 und lesen wir in Vers 25. Paulus schreibt hier an Timotheus, weise mit Sanftmut die Widerspenstigen zurecht, vielleicht hilft ihnen Gott zur Umkehr, die Wahrheit zu erkennen. Zunächst einmal haben sie die ja dann nicht mehr geglaubt, aber jetzt wieder die Wahrheit zu erkennen und wieder nüchtern zu werden aus der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Wenn uns Satan übermannt hat, dann sind wir seine Sklaven, wie wir das immer schon waren, bevor wir zur Wahrheit kamen. Dann werden wir wiederum seine Sklaven. Wir sind gefangen von ihm, sozusagen, in geistlicher Hinsicht, um seinen Willen zu tun. Also das sind die Warnungen hier. Das ist das, was ganz allgemein gesagt wird, aber mir geht es hier um den Zeitpunkt. Und kehren wir zurück zu 2. Thessaloniker Kapitel 2, angefangen in Vers 3. Lasst euch von niemandem verführen. Wir haben viel jetzt über die Verführung gelesen. In keinerlei Weise. Denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch des Frevels, der Mann der Gesetzlosigkeit, offenbart werden. Der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, Vers 4, der sich erhebt über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Auch hier wiederum, es geht um einen gewissen zeitlichen Zusammenhang. Was ist dieser Zusammenhang? Zunächst einmal Vers 8. Dann wird der Frevler offenbart werden und ihn wird der Herr Jesus töten mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Also es geht hier ganz klar und deutlich um den Zeitpunkt kurz vor der Wiederkunft Christi, wenn sich dieser Mann der Gesetzlosigkeit, dieser Frevler, erheben wird. Wiederum, was ist aber der Zusammenhang, Kapitel 2 und Vers 1, was aber das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht, das Kommen, die Wiederkunft Christi wird hier angesprochen und unsere Vereinigung oder Versammlung mit ihm, wenn wir ihm entgegengehen in der Luft, wenn er auf Wolken zurückkommt, um ihn dort zu treffen und dann zusammen mit ihm auf den Ölberg hinabzukommen. Vers 2, so bitten wir euch, dass ihr nicht so schnell wanken werdet in eurem Sinne, und dass ihr euch nicht erschrecken lasst, weder durch eine Weisung oder Weissagung, noch durch ein Wort, noch durch einen Brief, die von uns sein sollen und behaupten, der Tag des Herrn sei schon da. Oder, wie es auch übersetzt werden kann, der Tag des Herrn stehe unmittelbar bevor. Nein, er sagt, diese Dinge müssen zunächst erst geschehen, wie er hier in Vers 3 gesagt hat. Der Abfall muss kommen und der Mann der Sünde, dieser Frevler, muss sich offenbaren. Und nicht nur das, es heißt hier, er muss sich in den Tempel Gottes setzen und von sich vorgeben, Gott zu sein. Nun, was ist mit dem Tempel Gottes gemeint? Da gibt es viele, viele Stellen in der Bibel, die uns dies zeigen. Nun, einige Stellen beziehen sich in der Tat auf den Leib Christi, auf die Kirche Gottes. Der wird insoweit als der Tempel Gottes bezeichnet. Ist das hier damit gemeint? Es gibt viele andere Stellen, wo es um einen buchstäblichen physischen Tempel geht, wie der erste Tempel ein physischer Tempel war, wie der zweite Tempel ein physischer Tempel war und wie die Bibel uns deutlich zeigt, in der Zukunft, ich würde sagen in der nicht allzu fernen Zukunft, ein dritter Tempel in Jerusalem gebaut werden wird auf dem Ölberg oder vielmehr auf dem Tempelberg, nicht dem Ölberg, dem Tempelberg. Und dort werden dann Opfer abgegeben werden, wie die Bibel auch uns deutlich zeigt. Es werden erneut Opfer eingeführt werden, Tieropfer von den Juden. Und dann wird der Zeitpunkt kommen, man kann sich ja den Tumult vorstellen, was geschehen wird, wenn jetzt angefangen wird, da einen Tempel zu bauen und Opfer zu errichten, dass dieser Frevler, dieser Mann der Gesetzlosigkeit, der wird auch der falsche Prophet in anderen Stellen der Bibel genannt, der wird in der Tat sich in diesen Tempel Gottes setzen und von sich vorgeben, Gott zu sein, ein Greuel. Aber dieses Greuel wird auch in Matthäus Kapitel 24 näher beschrieben. Matthäus 24 und lesen wir einmal Vers 15. Matthäus 24 und Vers 15. Wenn ihr nun sehen werdet, den Greuel der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer das liest, der merke auf. Auch dies ist eine Endzeitprophezeiung, der Greuel der Verwüstung. Zunächst einmal ist es ein Greuel, wenn sich jemand in den Tempel Gottes setzt oder stellt an diese heilige Stätte und von sich vorgibt, Gott zu sein. Und dann ist aber auch eine Verwüstung angesprochen durch die Armeen, die zu dem Zeitpunkt dann auch in Jerusalem einfallen werden. Denn sonst könnte sich dieser Mann der Sünde ja gar nicht in den Tempel setzen. Die werden dann Jerusalem belagern, diese Verwüstung anrichten. Alles dies zusammen ist der Greuel. So dann auch die Möglichkeit, dass eine Statue errichtet wird, wie damals im Buch Daniel, dieser Antiochos Epiphanes, eine Statue des heidnischen Gottes Olympus oder Zeus errichtet hat, im Tempel Gottes. Auch das ist eine weitere Möglichkeit. In Markus Kapitel 13, in Markus 13 und Vers 14 wird noch etwas hierzu gesagt. Markus 13 und Vers 14. Wenn ihr aber sehen werdet den Greuel der Verwüstung stehen, wo er nicht soll, wer das liest, der merke auf. Also mit anderen Worten, dieser Greuel steht an der Stelle, wo er nicht soll, an der heiligen Stelle, im Tempel Gottes. Das ist hier mit gemeint. Es geht hier in der Tat um einen buchstäblichen Tempel, in den sich dieser Mann der Sünde, dieser Frevler, begeben wird. Wenn wir zurückkehren zu 2. Thessaloniker 2 und Vers 1, zunächst einmal hier wiederum aus der Lutherbibel 2017 zitiert, da sagt Paulus hier, was aber das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Versammlung, Vereinigung mit ihm, also er spricht von uns, er spricht von wahren Christen. Die Elberfelder Bibel schreibt sogar, wir bitten euch aber, Brüder, was das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht. Er spricht ganz klar die Geschwister an. Warum das hier in der Lutherbibel 2017 unterschlagen wurde, dieses Wort Brüder, weiß ich nicht. Aber wenn Sie die Lutherbibel 2009 sich anschauen oder die Schlachterbibel, die schreiben auch alle richtigerweise Brüder. Paulus spricht hier die Brüder an und warnt die Brüder davor, dass gewisse Dinge erst einmal eintreten müssen. Dieser Abfall und die Offenbarwerdung dieses Mannes der Sünde. Nun, es ist richtig, dass bereits in den Zeiten des Paulus ein Abfall erfolgt ist. Es geht um einen Abfall von der Wahrheit. Das ist ja der Zusammenhang. Man soll sich nicht verführen lassen. Man soll nicht falsche Lehren annehmen. Man soll nicht den falschen Predigern glauben, die kommen und sich als Prediger der Gerechtigkeit ausgeben, aber es nicht sind. In Galater Kapitel 1 hat Paulus in der Tat bereits schon davon gesprochen, dass es zu seiner Zeit bereits zu einem Abfall kam. Aber dieser Abfall war ein Vorläufer, denn damals ist ja Christus noch nicht zurückgekommen. Galater Kapitel 1 und Vers 6. Da schreibt er, mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch kein anderes gibt. Es gibt nur einige, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Und dann schreibt er über dieses falsche Evangelium, diese falsche Botschaft, die bereits damals schon verkündigt wurde. Nun, einige sagen, wie ich sagte, dass dieser Tempel die Kirche sei. Nun, das ist wenig vorstellbar und denkbar, denn der Mann der Sünde würde sich in den Tempel Gottes, die wahre Kirche, den Leib Christi, setzen und die wahre Kirche würde das akzeptieren. Das ist sehr unwahrscheinlich. Nein, es geht in der Tat hier um einen buchstäblichen Tempel. Und viele Kommentare sehen das auch so und begreifen das auch. Aber dann wird gesagt, nun gut, es kann aber jetzt hier sich nicht um einen Abfall von der Wahrheit innerhalb der Kirche Gottes drehen, sondern es geht halt darum, dass die traditionelle Christenheit, sagen wir einmal, das orthodoxe Christentum größer und einflussreicher wird. Und das ist hiermit gemeint. Und wenn das geschieht, wenn die also jetzt größer und einflussreicher geworden sind, dann ist der Zeitpunkt der Wiederkunft Christi gekommen. Gleichzeitig wird sich dann der Mann der Sünde offenbaren und im Tempel Gottes sitzen. Nun, es kann keinem Zweifel unterliegen, dass in der Zukunft das sogenannte orthodoxe Christentum, hauptsächlich die katholische Kirche und die evangelischen Kirchen, es gibt ja da viele, es gibt nicht nur die evangelische Kirche in Deutschland, die lutherische Kirche, sagen wir einmal, sondern es gibt ja viele Untergruppierungen, die sich aber alle unter die evangelische Kirche stellen, dass die noch einflussreicher und größer werden. Die sind heute schon sehr groß. Ich meine, die Idee, dass es eine Trennung gibt zwischen Kirche und Staat in Deutschland, ist ja lächerlich. Die gibt es ja gar nicht in praktischer Hinsicht. Das sieht man ja in so vielen Bereichen. Auch die Tatsache, dass jetzt in Bayern zum Beispiel ein Kreuz in den staatlichen Gebäuden hängen muss. Dieses Schulgesetz, das eine Verpflichtung darstellt, für alle Kinder eine Schule zu besuchen, wo dann natürlich Religiöses gelehrt wird, obwohl das nicht gelehrt werden sollte, aber es wird natürlich gelehrt, was nicht dem entspricht, was die Bibel lehrt. Und die Kinder, denen wird das so eingetrichtert, ob es jetzt sich hier um Weihnachten handelt, um Ostern oder um Halloween, um diese heidnischen Festtage. Aber wie gesagt, das wird schlimmer und schlimmer werden. Und unsere Kinder, die Kinder wahrer Christen, haben Schwierigkeiten, sich von diesen Dingen loszusagen. Es gibt ja in Deutschland auch keine Möglichkeit, die Kinder zu Hause zu erziehen. Sogenanntes Homeschooling, was hier in Amerika gang und gäbe ist. Das gibt's ja nicht. Es ist ja diese Schulpflicht. Gerade jetzt hat sich ja wieder etwas so ereignet, wo die Polizisten ausgesandt wurden, da an Flughäfen, um Eltern zu schnappen, die ihre Kinder vorzeitig aus den Schulen genommen haben, um dann einen längeren Urlaub zu machen. Und wie der Stern richtig sagt, ihr habt ihr eigentlich nichts Besseres zu tun. Absolute Schikane. Aber andere haben das durchaus als gut empfunden. Ja, es muss ja auch so gemacht werden. Und natürlich, wenn man sich um Befreiung bemüht, wegen religiöser Feiertage, die eigentlich rechtlich verankert ist, dann gibt es immer wieder Schwierigkeiten mit den Schulen. Denn diese religiösen Feiertage sind ja nicht die religiösen Feiertage, die das traditionelle Christentum hält. Wie zum Beispiel der Sabbat, die heiligen Festtage. Als ich damals zur Kirche kam, da war es sogar noch Pflicht, am Sabbat, am Samstag in die Schule zu gehen. Und einer unserer Mitglieder musste bis zum Bundesverfassungsgericht gehen, um eine Befreiung insoweit zu erwirken. Und wir haben viele Entscheidungen erlangt, auch von Regierungspräsidenten, die klar und deutlich sagen, dass unsere Kinder zum Beispiel am Lapphüttenfest nicht in die Schule gehen müssen. Aber es gibt immer wieder Schwierigkeiten mit örtlichen Schulen, denn die wollen das so nicht sehen. Und dann hat man wieder das Problem. Denn eine Trennung zwischen Kirche und Staat gibt es ja nicht praktisch. Das müssen wir begreifen. Und so wird natürlich der Einfluss der katholischen und der evangelischen Kirche noch mehr und mehr steigen. Und man sieht das ja auch im Buch der Offenbarung, wo die Frau auf dem Tier reitet. Die Frau, natürlich die religiöse Organisation, die dort erwähnt wird. Die Mutterkirche, die also auch Töchterkirchen hat, die auch dort erwähnt werden. Und das Tier, die politische Macht. Aber das ist nicht das, worum es hier in 2. Thessaloniker geht. Das ist nicht das, wovon Paulus hier spricht. Er spricht hier vom Abfall von der Wahrheit, vom Abfall von der biblischen Wahrheit. Und man muss klar und deutlich sagen, dass das traditionelle Christentum die biblische Wahrheit nie gelehrt hat, nie verstanden hat. Sie lehrt zum Beispiel in keinster Weise, dass man den biblischen Sabbat halten muss, die Zeitspanne von Freitagssonnenuntergang bis Samstagssonnenuntergang. Sie hat den biblischen Sabbat mit dem Sonntag ersetzt, einem heidnischen Tag, der den Heidengöttern als Verehrungstag geweiht war, den Sonnengöttern. Die heiligen Festtage Gottes, wie zum Beispiel das Lapphüttenfest, Versöhnungstag, Posaunenfest und so weiter und so fort, die werden ja heute in keinster Weise gehalten, sondern man hat sie ersetzt wiederum durch Tage wie Weihnachten oder Ostern, sogar auch Halloween, andere kirchliche Feiertage, die staatlich gehalten werden, die aber in keinster Weise biblisch sind, die aus dem Heidentum übernommen worden sind, denen man dann einen christlichen Mantel übergehängt hat, um auch für die Heiden das sogenannte Christentum attraktiv zu machen. Das ist eine klare Tatsache, ohne alle Frage bewiesen. Wer sich wirklich mit diesen Dingen beschäftigen will, braucht da gar keine großen Zweifel zu haben. Nein, Martin Luther hat erkannt damals, dass der Sabbat biblisch gesehen der richtige Tag ist. Er hat gesagt, die Waldenser, die haben das richtig, die haben nämlich damals den Sabbat gehalten. Aber um eine unnötige Auflehnung, um einen unnötigen Aufruhr zu vermeiden, sagte er, soll es bei der Beibehaltung des Sonntags bleiben. Calvin hatte erkannt, dass das Osterfest absolut heidnisch war, hatte sogar auch in einem Jahr einmal nicht gehalten. Aber diejenigen, die diesem Reformer gefolgt sind, sind gleichwohl bei dem Osterfest geblieben und haben gesagt, ja, wenn wir das abschaffen, dann müssen wir auch den Sonntag abschaffen, müssen wir auch Weihnachten abschaffen, und das wollten sie ja nicht. Schauen Sie, und so hat die protestantische Kirche, die zwar gesagt hat, wir wollen nur der Bibel folgen, alleine der Bibel, sola scripta, haben gleichwohl sich der katholischen Kirche untergeordnet, wie das auch katholische Geistliche klar und deutlich gesagt und gesehen haben. Sie haben die Autorität der katholischen Kirche über ihre Lehren anerkannt und tun es heute nach wie vor. Also es kann hier nicht um einen Abfall in dem Sinne gehen, dass die katholische oder evangelische Kirche größer wird, denn sie sind ja in keinster Weise solche, die von der Wahrheit abgefallen wären. Die haben die Wahrheit ja nie erkannt. Sie lehren zum Beispiel die Dreieinigkeit. Ein logisches Unding. Eine Gottperson innerhalb von drei Gottpersonen und umgekehrt. Drei Personen in einer Person. Das müssen Sie einmal erstmal überdenken und verdauen. Totaler Unfug. Totaler Unfug auch deshalb, weil die Bibel es in keinster Weise lehrt. Aber das wird heute in der traditionellen Christenheit gelehrt, und es ist mehr oder weniger der Litmus-Test. Wenn einer diese Dreieinigkeit nicht akzeptiert, ja, der ist ja gar kein wahrer Christ. Nicht wahr? Die wahre Kirche Gottes wurde immer als eine kleine Herde bezeichnet in der Bibel. Keine Organisation von Millionen und Abermillionen von Menschen, die teilhaben an dieser Organisation. Nein, der Abfall von der Wahrheit muss innerhalb der Kirche Gottes geschehen. Es geht mir um den Abfall von der Wahrheit. Es geht mir nicht darum, dass dieser Mann der Sünde jetzt in der Kirche Gottes erscheint. Darum geht es nicht. Aber es werden viele, viele Menschen von der Wahrheit abfallen in der Zukunft vor der Wiederkunft Christi, weil sie sich verführen lassen werden. Weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe Gottes in vielen erkalten. Und sie werden sich verführen lassen von den vielen falschen Predigern, die bereits heute schon existieren, aber dann noch mit größerer Macht auftreten werden, um die Verführung zu erwirken. Und einige Kommentare haben das auch klar und deutlich erkannt, wie zum Beispiel Bengels Gnomen-Kommentar, der gesagt hat, nein, es geht um einen Abfall von dem wahren Glauben, nicht von einem falschen Glauben, es geht um einen Abfall von dem Glauben, es geht um einen Abfall von der Wahrheit. Nun, wie steht es aber dann mit der Aussage, dass es einen großen Abfall geben wird? Oder man könnte sogar sagen, noch einen größeren Abfall als den Abfall, den wir, sagen wir mal, zur Zeit des Paulus erlebt haben, oder der vor einiger Zeit innerhalb der Kirche Gottes, der wahren Kirche Gottes, entstanden ist, als damals der damalige Führer und Leiter der Kirche Gottes, Herbert W. Armstrong, im Jahre 86 starb und eine neue Organisationsregierung an die Macht kam und die dann begann, alle Lehren mehr oder weniger abzuschaffen, die gelehrt worden waren, und durch andere Lehren, die Lehren des traditionellen Christentums zu ersetzen. Denn der dann bestehende Leiter sagte klar und deutlich, ich will nicht, dass wir als ein Kult beschrieben werden. Und was war ein Kult? Jemand, der zum Beispiel die Dreieinigkeit nicht lehrt. Von daher müssen wir uns dem unterordnen. Das war der Grund. Und dann wurden nachher dann irgendwelche biblischen fragwürdigen Stellen dann verdreht. Ich meine, nicht, dass es fragwürdige Stellen in der Bibel gibt, aber es wurden Stellen benutzt, die dann so als fragwürdig dargestellt wurden, und die wurden dann verdreht, um da irgendwie eine Legitimation, eine Rechtfertigung zu schaffen. Wie kann das dann aber sein? Denn damals hatte ja natürlich die Kirche Gottes, die weltweite Kirche Gottes, wie sie damals hieß, heute existierte ja unter dem Namen schon gar nicht mehr, die hat natürlich weitaus mehr Menschen, die damals in der Kirche sich versammelt haben, als heute, wenn man alle Kirchen Gottes, alle Organisation der Kirche Gottes zusammennehmen würde, gibt es nach wie vor weitaus weniger Mitglieder und jene, die sich versammeln, als das damals der Fall war. Es geht ja auch darum, dass hier es um Zeichen geht. Paulus spricht ja hier von Zeichen. Er sagt ja, das sind zwei Zeichen, auf die wir achten sollen, unter anderem, dass die Wiederkunft Christi genaht ist. Das eine Zeichen war, wie gesagt, das Auftreten des Mannes der Sünde, dieses Frevlers, dieses falschen Propheten. Aber das andere Zeichen war eben gerade auch der Abfall. Und scheinbar sieht es so aus, dass das so zu ungefähr gleicher Zeit geschehen wird. Also mit anderen Worten, ein zukünftiges Ereignis ist nach wie vor hier prophezeit. So, wie kann aber dann, was jetzt noch kommen wird, ein großer Abfall sein oder ein größerer Abfall noch, als wir es damals zur Zeit der Apostasie in der weltweiten Kirche der Fall war? Nun, zunächst einmal müssen wir Folgendes begreifen. Nicht jeder, der damals bei der weltweiten Kirche Gottes war, der in Versammlungen teilgenommen hat, war bekehrt. Viele waren nicht bekehrt. Ich würde sogar sagen, die meisten waren nicht bekehrt. Schauen wir uns einmal 1. Johannes Kapitel 2 an. Denn auch zurückkehren zu den damaligen Ereignissen im Zeitpunkt des Paulus und Johannes, wo Leute abfielen von der Wahrheit. Was sagt uns hier Johannes? 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 19. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, mit Antworten, wenn sie bekehrte Christen gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Nicht jeder, der damals in der Kirche anwesend war, im Zeitpunkt des Paulus, im Zeitpunkt des Johannes, war ein bekehrter Christ. Nicht jeder, der damals in der weltweiten Kirche Gottes sich versammelt hat, war ein bekehrter Christ. Und nicht jeder, der heute in der Kirche Gottes ist, anwesend ist, ist ein bekehrter Christ. Auch wenn es vielleicht den Anschein haben möge, als ob. 2. Timotheus Kapitel 2. 2. Timotheus Kapitel 2. Und das wird sich natürlich mit der Zeit erweisen. 2. Timotheus 2 und Vers 15. Da sagt hier Paulus an Timotheus, den Evangelisten Timotheus, das weißt du, dass sich von mir abgewandt haben alle, die in der Provinz Asia sind, unter ihnen Phigelus und Hermogenes. Der Herr gebe Barmherzigkeit im Hause des Onesiphorus, denn er hat mich oft erquickt und hat sich meiner Ketten nicht geschämt, sondern als er in Rom war, suchte er mich eifrig und fand mich. Aber viele hatten sich abgewandt. Vers 18, der Herr gebe ihm, dass er Barmherzigkeit finde bei dem Herrn an jenem Tage. Und da schreibt er weiter, und welche Dienst, der in Ephesus geleistet hat, weißt du am besten. Aber wie gesagt, nicht alle waren damals bekehrt. In Kapitel 2, da schreibt er in Vers 15, bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als ein angesehener und untadeliger Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht vertritt. Halte dich fern von ungeistlichem, losem Geschwätz, denn es führt mehr und mehr zu gottlosem Wesen. Und ihr Wort frisst um sich wie der Krebs. Unter ihnen sind Hymenius und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen und bringen einige vom Glauben ab. Aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen und es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Aber jetzt Vers 20. In einem großen Hause aber sind nicht alleine goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und die einen zu ehrenvollem, die anderen zu nicht ehrenvollem Gebrauch. Nun, die Kirche wird als ein Haus, als ein Tempel beschrieben. Was hier klar und deutlich gesagt wird, ist, dass in der Kirche Gottes es unbekehrte Menschen geben wird. Immer schon gegeben hat, gibt. Die eben keine goldenen Gefäße zur Ehre Gottes sind, sondern eben halt unehrenhafte Gefäße. Nun, es kann ja durchaus sein und die Hoffnung ist, dass sich diese unehrenhaften Gefäße dann doch noch bekehren, sodass sie zu ehrhaften und ehrbaren Gefäßen werden. Aber viele werden es nicht tun und werden abfallen, wie uns die Bibel das klar und deutlich sagt. im dritten Johannesbrief. Lesen wir einmal, was gesagt wird in den Versen 9 und 10. Ich habe der Gemeinde geschrieben, sagt Johannes, aber Diotrephes, der unter ihnen der Erste sein will, der weist uns ab. Der wies den Evangelisten, den Apostel Johannes ab. Darum, wenn ich komme, will ich ihn erinnern an seine Werke, die er tut, denn er verleumdet uns mit bösen Worten und begnügt sich nicht einmal damit. Er selbst weist die Brüder ab und hindert auch die, die sie aufnehmen wollen, und stößt sie aus der Gemeinde. Da hatte sich jemand in eine Position hineingesetzt, wie das auch in der weltweiten Kirche Gottes damals der Fall war, nach Mr. Armstrongs, an Armstrongs Tod. Und dann wurden die wahren Christen ausgeschlossen von diesen Burschen, die dann in der Macht waren, weil sie mit diesen falschen Lehren in keinster Weise konform gehen konnten und wollten. Im Judasbrief lesen wir Vers 4. Judas 4, Kapitel 1 und Vers 4. Denn es haben sich einige Menschen eingeschlichen, über die schon längst das Urteil geschrieben ist. Gottlose sind sie, verkehren die Gnade unseres Gottes ins Gegenteil, in Ausschweifung, und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Und dann auch in Vers 19. Diese sind es, die Spaltungen hervorrufen, irdisch Gesinnte, die den Geist nicht haben. Die sind nicht bekehrt. Die waren nie bekehrt. Die haben sich eingeschlichen. Die hat Satan, sagen wir mal, eingeschleust, um Spaltungen hervorzurufen, um Verwirrung zu stiften. Und viele haben dann damals schon diesen falschen Lehrern geglaubt und sind denen gefolgt. 1. Petrus Kapitel 4. 1. Petrus Kapitel 4 und Vers 17. Die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt bei dem Hause Gottes, bei den wahren Christen. Wenn aber zuerst bei uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Wir werden heute schon gerichtet. Viele von denen, die sich eingeschlichen haben, die eingeschleust wurden, die wissen es vielleicht gar nicht besser. Die überwiegende Mehrzahl der Menschen heute, die sich einem Christentum angeschlossen haben, das in keinster Weise biblisch ist, die wissen es aller Wahrscheinlichkeit nach gar nicht besser. Die werden heute noch nicht von Gott gerichtet. Die werden später gerichtet werden, vielleicht im Millennium, vielleicht im großen weißen Throngericht, wenn immer ihr Gericht kommt, vielleicht auch noch in der Zukunft, bevor Christus zurückkommt. Aber dann müssen sie bereits schon zu wahren Christen geworden sein, denn das Gericht tagt heute an wahren Christen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir als wahre Christen uns nicht verleiten lassen von diesen falschen Lehren und denen nachfolgen. Wenn wir von einem großen Abfall sprechen oder einem noch größeren Abfall als denen es gegeben hat, muss sich das nicht unbedingt jetzt auf Zahlen beziehen. Es kann sich auch auf vergleichsweise Wichtigkeit und Konsequenzen beziehen. Zunächst einmal, wenn Sie eine Kirche haben, die 3 oder 4 Millionen Mitglieder hat, dann ist ein Abfall von 10.000 nicht unbedingt sehr groß. Es gibt ja noch so viele Millionen. Aber wenn Sie eine Kirchengemeinde haben, sagen wir mal eine Kirchenorganisation, die sagen wir mal nur 10.000 Mitglieder hätte, dann wäre ein Abfall von 3.000 oder 4.000 schon sehr groß. Schauen Sie, die Proportion muss da insoweit gesehen werden. Aber es geht mir gar nicht so sehr um Zahlen hier. Es geht mir hier vielmehr um die Wichtigkeit, die Paulus hier anspricht. Denn Leute sind immer schon zu allen Zeiten von der Kirche abgefallen. Wir hatten das bereits im Galaterbrief gesehen zur Zeit des Paulus. Wir haben das die gesamte Geschichte hindurch gesehen. Die Frage ist, waren die bekehrt? Wenn die nicht bekehrt waren, dann haben sie natürlich nicht die unvergebbare Sünde begangen, in den meisten Fällen zumindest nicht. Denn um die unvergebbare Sünde zu begehen, muss man den Heiligen Geist gehabt haben und dann wieder verlieren. Nun, es kann natürlich Fälle vorkommen, wo einer ganz klar und deutlich die Wahrheit sieht und sich absolut weigert, die Wahrheit anzunehmen, sich absolut weigert, sich zu bekehren, Reue zu zeigen, umzukehren. Christus hat damals die Pharisäer gewarnt, die scheinbar die Wahrheit kannten, aber sich weigerten, umzukehren. Und er sagte, wenn ihr so weitermacht, ihr geht auf sehr dünnem Eis, dann werdet ihr keine Vergebung erlangen. Aber in den meisten Fällen, wie wir auch gleich noch sehen werden, muss man den Heiligen Geist zunächst einmal erhalten haben. Und nebenbei gesagt, erhält man den Heiligen Geist laut Bibel Nur wenn man als Erwachsener, wenn man die ganzen Dimensionen und Ausmaße alles dessen versteht, worum es geht, als Erwachsener zunächst einmal seine Sünden bereut. Und was ist Sünde? Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Umkehrt, wir haben ja von der Umkehr gelesen, den falschen Weg aufgibt, den richtigen Weg geht, Glauben hat an das Opfer Jesu Christi, dass er für uns gestorben ist, damit er für unsere Sünden bezahlen konnte. Und wir müssen dieses Opfer, das er für uns erbracht hat, annehmen, akzeptieren, dann glauben, dass dieses Opfer notwendig war, aber auch ausreichend, um unsere Sünden zu vergeben. Das bedeutet aber auch, dass man aufhört, die Sünde zu begehen, bereits vor dem nächsten Schritt der Taufe. Man muss sich dann taufen lassen. Als ein äußeres Zeichen innerer Umkehr und Reue und Glaube an das Opfer Jesu Christi. Man muss aber auch an das Evangelium vom Reich Gottes glauben, überhaupt verstehen, worum es eigentlich geht bei dem Ganzen. Dass wir hineingezeugt werden sollen in die Familie Gottes, denn das ist das, was das Reich Gottes ist. Sodass wir letztendlich zu wiedergeborenen Mitgliedern der Gottfamilie werden können. Denn das ist, was Gott ist, eine Familie, die aus dem Vater und dem Sohn besteht. Der Heilige Geist ist keine Person. Der Heilige Geist ist die Kraft, die von sowohl dem Vater als auch auf dem Sohn, von dem Sohn ausströmt. Und wenn wir getauft werden und dann der Prediger uns die Hände auflegt, der ordinierte, von Gott eingesetzte Prediger uns die Hände auflegt und zu Gott dem Vater bittet, uns den Heiligen Geist zu geben, dann werden wir durch diesen Heiligen Geist, die Kraft, die von dem Vater und von dem Sohn ausströmt, gezeugt, zu gezeugten Mitgliedern des Leibes Christi. Und dann werden wir gerichtet. Dann ist das Gericht für uns bereits erfolgt oder erfolgt. Aber wenn wir uns dann abwenden, dann ist natürlich die Gefahr der unvergebbaren Sünde gegeben. Mit anderen Worten, wenn wir jetzt den Heiligen Geist wieder verlieren, nachdem wir ihn erhalten haben, dann ist natürlich keine Umkehr mehr möglich, wie wir gleich noch sehen werden. Also es geht hier um die Warnung des Paulus von einem Abfall in der Zukunft, der sehr wohl sich auf die unvergebbare Sünde beziehen kann. Vielleicht in weitaus größerem Maße noch, als das damals zu seinen Zeiten der Fall war. Und vielleicht auch in dem Maße, wie es zur Zeit der weltweiten Kirche Gottes der Fall war, als dann Herr Armstrong starb und die neue Regierung an die Macht kam und alles dann umwälzte, weil man wieder in dem Schlamm warten wollte, aus dem man herausgekommen war scheinbar. Vielleicht gar nicht mal so richtig. Natürlich ist auch da die Hoffnung. Wie das die Hoffnung ist für alle, die zur Zeit einmal sich von der Wahl abgewandt haben. Dass sie umkehren, dass sie zurückkehren und zurückfinden zur Wahrheit. Und eine Andeutung gibt es schon in der Offenbarung, in Kapitel 2 und 3 wird ja die Kirche Gottes beschrieben. Es gibt verschiedene Kirchen-Äras. Die Kirche Gottes hat immer schon seit der Gründung im Jahre 31 nach Christus zum Zeitpunkt des Pfingstfestes bestanden und wird bestehen bis hin zur Wiederkunft Christi. Und selbst sogar auch noch dann danach, denn dann wird die Kirche zu den wiedergeborenen Mitgliedern innerhalb der Familie Gottes geworden sein. Aber hier in Offenbarung Kapitel 2 und in Vers 5, da lesen wir, dass in diesem Falle jetzt Christus die Gemeinde in Ephesus anspricht. Das war eine buchstäbliche Gemeinde, aber es bezieht sich auf eine Kirchenära, historisch gesehen. Und er sagt jetzt, denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Nun, wo hier von Buße die Rede ist, wird hier zum Beispiel in der Lutherbibel 2009 kontinuierlich von Kehre um gesprochen, Umkehr oder Bereue. Darum geht es. Es geht hier nicht um Buße tun, im Sinn, dass man sich jetzt die Knie da wund schürft, wenn man da auf den Knien irgendwie da über Straßen sich da hinbegibt. Nein, es geht um eine Umkehr, um eine Änderung des Lebenswandels. Es geht auch nicht darum, dass man sich jetzt peitscht, wie einige das getan haben. Die meinten, das wären jetzt die Werke der Buße. Die peitschen sich selbst blutig, um da irgendwie dann ihre Reue, ihre Zerknirschtheit kundzutun. Nein, darum geht es nicht. Aber er sagt hier, wiederum zurückkehrend jetzt zu Vers 5, wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von deiner Stätte, wenn du nicht Buße tust, wenn du nicht bereust. Also die Reue wird hier angeboten. Aber die Frage war, würden sie diese Reue annehmen? Aber mir geht es darum, um zu zeigen, dass Gott nach wie vor Reue anbietet. Aber wir müssen diese Reue entgegennehmen, solange wie die Gelegenheit vorhanden ist. Solange wie wir nicht die unvergebliche Sünde begangen haben, wenn wir die nicht begehen, dann haben wir überhaupt kein Interesse mehr daran, zu bereuen. Dann haben wir diesen Weg erwählt. Und dann wollen wir in keinster Weise mehr umkehren. In Kapitel 3 und Vers 2, hier eine Botschaft an die Gemeinde in Sardes. Werde wach und stärke das andere, das schon sterben wollte, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nur daran, wie du empfangen und gehört hast, und halte es fest, nicht weglassen, und tue Buße oder bereue. Auch hier wiederum wird klar und deutlich gesagt, bereue, halte fest, was du hast, aber nimm das wieder auf, was du verloren hast. Und auch in Vers 17, wo gesagt wird, du sprichst, ich bin reich, das ist jetzt die Botschaft an die Laodicea-Gemeinde, die letzte Gemeinde, die existieren würde vor der Wiederkunft Christi. Ich bin reich und habe mehr als genug, brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Und die meisten Menschen heute, auch Christen, wissen das nicht, wie arm und jämmerlich und blind und bloß sie eigentlich sind. Und jetzt sagt hier Christus, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst, und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Viele sind blind heute. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht, sagt hier Christus, und züchtige sie. So sei nun eifrig und tue Buße, bereue. Mit anderen Worten, die waren geistlich blind geworden. Die hatten einen Zustand in sich erlaubt in ihrem Leben, dass sie überhaupt die Wahrheit gar nicht mehr sahen. Meinten aber, sie sehen sie. Und hatten keinen Eifer mehr für Gott, für sein Werk, für das, was getan werden muss heute, damit Christus zurückkommen kann. Denn was lesen wir in Matthäus 24, Vers 14? Dieses Evangelium vom Reich Gottes, soll gepredigt werden, allen Völkern zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Schauen Sie, das ist das, was heute die vornehmlichste Aufgabe der Kirche Gottes ist, sein muss. Das Evangelium, die frohe Botschaft vom Reich Gottes. Mit anderen Worten, die frohe Botschaft, die das Reich Gottes, die mit anderen Worten Gott, der Vater und Jesus Christus der Kirche gegeben hat, die zu verkündigen. Es geht darum, wie man in das Reich Gottes gelangen kann. Es geht darum, wie man vor den Schrecknissen, die kommen werden, beschützt werden kann. Es geht darum, wie man überhaupt den Heiligen Geist erlangen kann, wie man ein besseres Leben führen kann und so weiter und so fort. Dies soll alles verkündigt werden. Auch natürlich die Tatsache, dass Jesus Christus bald zurückkommen wird als der Herr der Herren, der König der Könige, um was zu tun? Um das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes hier auf Erden zu errichten. Wer lehrt das heute in der Gesamtheit als nur die wahre Kirche Gottes? Aber es geht darum, dass man dies tun muss, und zwar mit Eifer. Und hier diejenigen, die hier in der Laodicea-Kirche beschrieben werden, die haben den Eifer verloren. Und Christus sagt, wenn ihr nicht bereut, damit haben sie auch die Erkenntnis verloren, nebenbei gesagt, dann werde ich euch ausstoßen und ausspeien aus meinem Munde. Es ist dies eine Warnung hier, die Paulus uns gibt, im 2. Thessalonikerbrief, dass man den Heiligen Geist, den man erlangt hat, nicht verlieren soll. In Römer Kapitel 5 und Vers 5, da wird uns gesagt, was, wenn wir den Heiligen Geist erlangen, was wir damit erlangen. Römer Kapitel 5 und Vers 5. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Es geht um die Liebe Gottes. Das ist das, was uns der Heilige Geist schenkt. Die Liebe Gottes. Wie wird die Liebe Gottes definiert? In 1. Johannes, Kapitel 5. 1. Johannes, Kapitel 5 und lesen wir Vers 3. Zunächst einmal lese ich es aus der revidierten Lutherbibel 2017. Da wird es nicht klar und deutlich beschrieben. Da heißt es hier, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Nun, auch diese Aussage ist natürlich richtig. Wir lieben Gott, wir haben Liebe zu Gott, wenn wir seine Gebote halten. Aber interessanterweise im Griechischen steht sogar noch etwas mehr. Und die Elberfelder Bibel, die sagt es richtig, das ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, die ausgegossen wurde in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und diese Liebe Gottes in uns bewirkt, dass wir seine Gebote halten Und dann sind sie für uns auch nicht schwer. Ob es der Sabbatgebot ist, ob es die heiligen Festtage sind, ob es die Gebote sind, den Nächsten zu lieben wie uns selbst, ob es die Gebote sind, Gott zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft, ob es alle diese Gebote sind, die hier beschrieben werden. Durch den Heiligen Geist in uns können wir sie halten, weil es die Liebe Gottes ist, die definiert wird als das Halten der Gebote. Und wenn dann die Situation eintritt, dass wir den Heiligen Geist verlieren, dann wird natürlich auch die Gesetzlosigkeit überhand nehmen. Dann wird man natürlich nicht mehr das Gesetz halten. Und das ist das, was Christus auch sagt. Die Liebe in uns, die wird erkalten, natürlich. Die Liebe Gottes in uns, die uns gegeben wurde durch den Heiligen Geist, die wird erkalten. Weil Gesetzlosigkeit überhand nimmt. In beiderseitiger Wirkung. Und das ist die Warnung. Wenn wir jetzt zurückkehren zu 2. Thessaloniker Kapitel 2, dann möchte ich eine Stelle noch einmal lesen, um noch etwas deutlich zu machen. 2. Thessaloniker Kapitel 2 und lesen wir Vers 10. Noch einmal. Gott wird das zulassen mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, denn sie haben die Liebe, denken wir einmal, die Liebe Gottes, die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, dass sie gerettet werden. Nicht angenommen. Die Menge Bibel schreibt, weil sie die Liebe zur Wahrheit sich nicht zu eigen gemacht haben. Nun, das kann sich auf Leute beziehen, die den Heiligen Geist gar nicht erhalten haben. Es kann sich aber auch auf Leute beziehen, die den Heiligen Geist erhalten haben und damit auch die Liebe Gottes, die Liebe zur Wahrheit, ihn aber wieder verloren haben. Und dann ist natürlich die Liebe Gottes nicht mehr Teil ihres Wesens, Teil ihrer Existenz. Und dann haben sie genau das getan, wovor Paulus hier warnt. Sie haben die unvergebbare Sünde begangen und das ist das, worüber wir uns Gedanken machen müssen. Schauen Sie, die unvergebbare Sünde, die begeht natürlich, die beginnt nicht damit, dass man jetzt großartig alles über Bord wirft, was man einmal gekannt getan hat. Sie beginnt klein, mit Nachlässigkeit. Man ist jetzt zu nachlässig geworden, dies zu tun, jenes zu tun. Und diese Nachlässigkeit ist so wie eine Lawine. Man beginnt dann Kompromisse zu schließen, man verliert den Eifer. Man meint ja, man brauche ja nicht in Erkenntnis Gottes zu wachsen, man weiß ja alles, man ist ja total reich, obwohl man arm und blind wird und man sieht nichts mehr. Und dann führt eine Sünde zur nächsten, bis man dann einen Lebensweg akzeptiert hat, den man ursprünglich einmal abgelegt hatte. Man ist herausgekommen aus diesem falschen Lebensweg. Aber man wird dann wiederum zu diesem Hund, der das wieder auffrisst, was er ausgespien hat. Zu der Sau, die gewaschen wurde und die wieder jetzt schmutzig wird, weil sie wieder sich im Kot herumwälzt. Das ist die Warnung. Das ist die Warnung, die in Hebräer Kapitel 6 ausgesprochen wird. Das ist das, was die Bibel prophezeit kommen wird. Wir müssen alle uns dessen bewusst sein. Und wir müssen alle aufpassen, dass wir davon nicht mit eingeschlossen sind. Hebräer Kapitel 6. Und lesen wir Vers 4. Denn es ist unmöglich. Gibt es etwas, was unmöglich ist, selbst für Gott? Ja, denn es ist unsere Entscheidung, die es unmöglich macht. Es ist unmöglich, die, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben, die himmlische Gabe, und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist, schauen Sie, Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt. Und dann abgefallen sind. Hier wird vom Abfall gesprochen. Dieser Abfall, von dem Paulus spricht. Abfall von der Wahrheit, nachdem man den Heiligen Geist erhalten hatte, nachdem man die Wahrheit erkannt hatte, nachdem man die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt hat, erleuchtet worden ist. Wenn man dann abfällt, dann ist es unmöglich, wieder sie zu erneuern, zur Buße, besser zur Reue, zur Umkehr. Da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Schauen Sie, das ist die Warnung. Die Warnung ist in der Bibel und die besteht eindeutig. Und man kann darüber hinweglesen, so lange und so viel, wie man will. Man kann es verdrängen, man kann es ignorieren wollen. Die Warnung besteht nach wie vor. Und denken wir daran, wir sind heute diejenigen, die bereits gerichtet werden. Und wenn wir abfallen, dann ist das Gericht der Verdammnis, der Verurteilung. Dann brauchen wir auf nichts weiteres zu warten, als auf den feurigen Pfuhl in der dritten Auferstehung, der uns verbrennen wird, das bekannte Gehenna-Feuer. Die Lutherbibel schreibt in der Tat, wenn es hier von Buße die Rede ist, Umkehr. Und die Menge-Bibel schreibt Sinnesänderung. Es ist unmöglich, wenn man abgefallen ist, nachdem man alles dies erkannt hatte, und erhalten hatte, wieder zur Sinnesänderung zu kommen, die ja nun notwendig ist zunächst einmal, um dann eine Umkehr auch in der Tat zu bewirken. Denn wenn sie sich nicht ändern wollen, dann werden sie natürlich auch das Richtige nicht mehr tun. In 2. Petrus Kapitel 2, 2. Petrus Kapitel 2, viele, die abgefallen sind in der Vergangenheit, und ich benutze dieses Wort jetzt nicht unbedingt, um ein Werturteil jetzt zu nehmen und zu sagen, die sind abgefallen, weil sie die Wahrheit hatten, weil sie den Heiligen Geist hatten, vielleicht haben sie den Heiligen Geist eben noch nicht gehabt, aber die eben sich von der Wahrheit abgewendet haben. Die sind entweder heute nirgendwo, in keiner Kirche, oder sie haben sich obskuren Kirchen angeschlossen, wie den Pfingstlern, sagen wir einmal, oder aber sie haben sich dem orthodoxen Christentum angeschlossen und tun genau alles das, was sie einmal abgelehnt hatten, wie zum Beispiel Weihnachten halten, Ostern und so weiter. Aber damit hat es nicht begonnen, schauen Sie. Das war das Endprodukt. Das war das, was letztendlich dazu dann geführt hat. Und ich hoffe natürlich für diese Menschen, für die meisten von ihnen, dass sie zur Besinnung kommen, dass sie sich aus den Stricken Satans des Teufels wieder befreien und wieder zur Wahrheit zurückkehren. Vielleicht das erste Mal in ihrem Leben wirklich die Wahrheit auch erkennen und annehmen und dann vielleicht noch einmal getauft werden müssen, denn die erste Taufe mag möglicherweise, auch wenn sie getauft waren, in keinster Weise gültig gewesen sein, um den Heiligen Geist zu erlangen. Ich hoffe das natürlich für solche Menschen. Aber die Gefahr ist natürlich auch die, dass es für einige schon bereits zu spät ist. Aber die größere Gefahr ist, und darum geht es mir bei diesem großen Abfall, diesem größeren Abfall, der noch kommen wird, dass für viele, die davon betroffen sein werden, es zu spät sein wird. Denn wir haben heute eine Wahrheit erlangt, nachdem wir die Erfahrung gemacht haben in der Vergangenheit. Wir sollten gewarnt sein, dass uns das nicht auch widerfährt, was damals anderen widerfahren ist. Was leider auch heute einigen widerfährt, die es besser wissen sollten. 2. Petrus Kapitel 2 und Vers 1. Da heißt es, es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen, verleugnen den Herrn, der sie losgekauft hat, die werden über sich selbst herbeiführen ein schnelles Verderben. Und viele werden ihnen folgen in ihren Ausschweifungen. Und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Nun, wenn wir hier von vielen sprechen, muss man das auch in relativer Weise sehen. Wie ich eben sagte, auch das Wort mit groß oder größer muss im Zusammenhang natürlich gesehen werden. Die Bibel spricht vielfach von vielen. Ich habe, glaube ich, eine Predigt bereits hierüber schon einmal gegeben, kurz zusammengefasst in Apostelgeschichte 12 und Vers 12, etwas, was Sie sich nachher durchlesen können. Da wurde Petrus aus dem Gefängnis geführt durch den Engel und er kam zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes, der auch den Beinamen Markus hatte. Und es heißt, und viele waren dort versammelt und haben dort gebetet. Nun, viele, aber natürlich jetzt nicht die gesamte Masse der Jünger. Aber es waren halt viele da im Vergleich zu, sagen wir mal, anderen, die eben nicht da waren. In 1. Korinther 11 und Vers 30 spricht Paulus von dem wahren Passa. Und weil sie das Opfer Jesu Christi nicht richtig erkannt hatten, nicht richtig angenommen hatten, nicht richtig wertgeschätzt hatten, sagt Paulus, dass viele unter euch schwach und krank sind und schlafen. Aber das war nicht die überwiegende Masse der Mitglieder der gesamten Kirche, aber es waren schon viele. Sehen Sie, der Ausdruck muss im Zusammenhang gesehen werden. Und wie ich sagte, das Gleiche gilt im Hinblick auf diesen großen Abfall, der noch kommen wird, im Hinblick auf die vielen, die sich abwenden werden, im Vergleich. Es geht hier nicht unbedingt jetzt auch um zahlenmäßige Vielfalt. Es geht um die notwendige Wichtigkeit hier, die beschrieben wird. Diese notwendige Wichtigkeit, dass man erkennt, wenn man hier in diese Kategorie fällt, dann kann es zur unvergebbaren Sünde kommen. Das ist das, worauf Paulus hier ansprechen möchte. Schauen Sie, die Kirche Gottes ist das Fundament der Pfeiler der Wahrheit. Sie können das auch in 1. Timotheus Kapitel 3 und Vers 15 nachlesen. Und wenn man sich von der Kirche Gottes, von diesem Pfeiler dem Fundament der Wahrheit entfernt, dann wird man sich von der Wahrheit entfernen, offensichtlich. Ist ja mal logisch. Und so finden wir sehr wohl die Aufforderung von Christus, immer und immer wieder, und natürlich auch von Paulus, standhaft zu bleiben bis zum Ende. Denn die Warnung ist ja da. Ein solcher Abfall wird noch kommen. Schauen wir uns Matthäus Kapitel 10 an. Matthäus Kapitel 10 und Vers 22. Ich meine, er sagt es ja nicht so aus, wie das so schön vor ihrem Deutschen hieß, Spaß und Dollerei. Er hat ja da was mit gemeint in Matthäus Kapitel 10 und Vers 22. Ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Wer aber bis an das Ende beharrt, der wird selig, wie er hier sagt. Der wird selig. Der wird gerettet, wie es auch übersetzt werden kann. Aber es geht tatsächlich um die Heiligkeit, die Erlangung des Heils, die Seligkeit in diesem Sinne. Matthäus Kapitel 24, Vers 13, auch hier wird Folgendes gesagt. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. In welchem Zusammenhang? Vers 12. Weil er die Missachtung des Gesetzes überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Beharren bis ans Ende, die Liebe Gottes in sich nicht erkalten zu lassen. Das ist hier der Zusammenhang. Der wird selig, wie es heißt, der wird gerettet werden. In Hebräer Kapitel 3 und Vers 14, eine weitere Stelle. Kann man seine Seligkeit verlieren? Absolut. Kann man sein Heil verlieren? Absolut. Und das ist die Warnung. Wer meint, er könnte es nicht, wer meint, er steht, der soll zusehen, dass er nicht fällt, wie es heißt. Er macht sich selbst was vor, er betrügt sich selbst. Hebräer Kapitel 3 und in Vers 14. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die erste Gewissheit bis zum Ende festhalten, wie es hier geschrieben steht. Diese erste Gewissheit, diese Überzeugung, die man hatte, als man zur Wahrheit geführt wurde, die muss man aber auch beibehalten. Die muss man bis zum Ende festhalten. Wiederum schauen wir uns einmal, da wir im Buch Hebräer sind, Hebräer Kapitel 2 an und in Vers 1. Darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Ein Ausdruck aus der Schifffahrt, wie so das Schiff am Ziel am Hafen vorbeitreibt. Deswegen heißt es, wir sollen darauf achten, dass das uns nicht geschieht. Hebräer Kapitel 3 und Vers 6, da heißt es, Christus aber war treu als Sohn über Gottes Haus, und sein Haus sind wir, wenn wir den Freimut und den Ruhm der Hoffnung festhalten. Oder wie die Lutherbibel 2009 es sagt, wenn wir denn das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung bis ans Ende standhaft festhalten. Auch hier wiederum wird deutlich gezeigt und gesagt, dass wir uns nicht da jetzt verführen lassen sollen, von dem abzufallen, was uns hier gelehrt worden ist. In Hebräer Kapitel 12 und Vers 25 finden wir wiederum eine sehr interessante Aufforderung. Sehe zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entronnen sind, die den abweisen, der auf Erden den Willen Gottes verkündete, wie viel weniger werden wir entrinnen, wenn wir den abweisen, der vom Himmel her redet. Und wie redet heute Gott vom Himmel her? Letztendlich wird er mit einer Sprache zu uns sprechen, die wir alle verstehen werden. Aber das ist nicht unbedingt die Sprache, die wir hören möchten, wenn es um den Zeitpunkt geht, wenn Gott seinen Zorn ausgießen wird über diese Erde, über diese Welt, weil sie eben in Gesetzlosigkeit leben und nicht bereuen wollen. Er redet heute auch wiederum durch seine Diener, wie er es immer schon getan hat, damals und heute. Und so, wenn wir Gottes Diener abweisen, die das Wort Gottes auf richtige Weise verkündigen, dann weisen wir damit Gott ab. Und Paulus sagt hier, passt auf, dass ihr das nicht tut. In Hebräer Kapitel 12 und Vers 25 heißt es in der Lutherbibel 2009, wie viel weniger werden wir entrinnen, wenn wir uns von dem abwenden, der vom Himmel redet. Abwenden. Abfallen, könnte man sagen. Das sollen wir eben gerade nicht tun. Die Warnung ist da. Die Warnung besteht. Hebräer Kapitel 4 und Vers 11. Hebräer 4 und Vers 11. So lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen. Er spricht hier von der Ruhe des Millenniums. Er spricht hier auch von der Ruhe des Reiches Gottes, in die wir als gezeugte Mitglieder eingehen können, wenn wir dann wieder geboren werden zu Geistwesen. Lasst uns bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen, damit nicht jemand zu Fall komme, wie in diesem Beispiel des Ungehorsams, und er sprach von Beispielen des Alten Testamentes. Er nimmt das als ein Vorläufer. Er sagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht diese gleichen Fehler machen. Bei uns ist es weitaus wichtiger jetzt, weil wir den Heiligen Geist haben. Wenn wir zu Fall kommen durch Ungehorsam, dann kann es sein, wenn wir den Heiligen Geist dadurch verlieren, dass wir keinerlei Reue mehr zeigen werden und die unvergebbare Sünde begehen. Also auch hier wiederum wird klar und deutlich diese Warnung ausgesprochen. Hebräer Kapitel 10. Hebräer Kapitel 10 und Vers 26. Denn wenn wir mutwillig sündigen, Nun, die Schlachterbibel hat hier eine interessante Anmerkung. Die sagt, es geht hier nicht um vereinzelte Taten, sondern es geht um ein bewusstes Verweigern. Es geht darum, dass man vorsätzlich und gewohnheitsmäßig, mit gewohnheitsmäßiger Absicht es tut. Wenn man nämlich diese Situation erreicht hat, dann wird man nicht mehr bereuen wollen. Man hat jetzt vorsätzlich eine Lebensweise wieder angenommen, die man zunächst einmal abgelehnt hatte. Wenn wir mutwillig sündigen, Vers 26, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, ja, dann bleibt hinfort kein Opfer mehr für die Sünden, sondern ein schreckliches Warten auf das Gericht und ein wütendes Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Und wenn jemand das Gesetz des Mose missachtet, dann muss er sterben ohne Erbarmen auf zwei oder drei Zeugen hin. Eine wie viel härtere Strafe, meint ihr, wird der verdienen? Es geht dann nicht mehr um den physischen Tod, es geht jetzt um den geistlichen Tod. Wie viel mehr wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt? Und das Blut des Bundes für unrein hält, für nicht notwendig, nicht irgendwie bedeutungsvoll. Durch das er doch geheiligt wurde. Denn dadurch wurde ja die Vergebung der Sünde bewirkt. Und den Geist der Gnade schmäht. Denn wir kennen den, der gesagt hat, die Rache ist mein, ich will vergelten. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das sind, meine Damen und Herren, Geschwister, das sind keine leeren Worte, die keinerlei Bedeutung haben. Wenn Sie in einer Situation sich befinden, wo Sie nach wie vor in Sünde leben, wie ich sagte, wir alle sündigen, natürlich, aber wir haben die Möglichkeit, dann vor Gott zu treten im Gebet, Gott den Vater zu bitten, das Opfer Jesu Christi auf uns anzuwenden, weil wir unsere Sünden bereuen und wir dann Vergebung der Sünde erhalten haben und erhalten können. Aber wenn wir es gewohnheitsmäßig tun, wenn wir nach wie vor in Sünde leben, dann ist es höchste Zeit, aus dieser Sünde, dieser sündhaften Situation herauszukommen, was immer es auch sein mag. Warten Sie nicht zu lange, meinen Sie nicht, auch Sie haben ja noch Zeit, Sie können erst einmal ein bisschen weiter in dieser Situation so verharren. Irgendwann werden Sie dann schon noch zur Reue kommen, die Reue Gottes annehmen. Irgendwann kann das zu spät sein für Sie. Solange wie heute genannt wird, sollen Sie reagieren. Warten Sie nicht zu lange. Sie wollen ja nicht jemand sein, der Teil dieses Abfalls werden wird, der ja nur prophezeit ist. Aber es muss Sie ja nicht individuell treffen. Aber es kann Sie individuell treffen, wenn Sie nicht aufpassen. Ich möchte die folgende Warnung Ihnen noch mit auf den Weg geben und damit die heutige Predigt beschließen und hoffe, dass Sie sich wirklich ernsthaft mit dieser Situation auseinandersetzen. Es wird zu einem kataklysmischen Zenit kommen, sagen wir einmal, wenn dieser Mann der Sünde, dieser falsche Prophet sich erheben wird, manifestieren wird. Aber dann, wenn das geschehen wird, dann ist bereits der Abfall auch da. Dann ist es zu spät. Alles das wird jetzt bereits heute schon in Szene gesetzt. Und Sie sollten aufpassen, dass Sie es nicht zu weit in Ihrem Leben kommen lassen. 1. Timotheus Kapitel 4 als letzte Stelle heute. 1. Timotheus 4 und in Vers 1. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden. Hoffentlich nur einige, zahlenmäßig ausgesprochen. Aber die, die abfallen werden, für die wird es aller Wahrscheinlichkeit nach ewige Konsequenzen haben. Und sie lassen sich verführen durch verführerischen Geistern und Lehren von Dämonen und denen dann anhängen. Verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, Vers 2, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Die haben sich so an diese falschen Dinge dann gewöhnt, an diese falsche Lebensweise, dass sie in keinster Weise mehr überhaupt bereuen können. Das ist die Gefahr. Das ist die Warnung. Lassen Sie es nicht dazu kommen. Denken Sie, ein Abfall wird noch kommen. Und wenn der Abfall kommt, und wenn der Mann der Gesetzlosigkeit, dieser Frevler sich offenbart, in dem Tempel Gottes stehen wird, von sich vorgeben wird, Gott zu sein, dann ist der Zeitpunkt sehr, sehr nahe, dass Jesus Christus zurückkommt. Der ist bereits heute schon nahe. Aber einige Dinge müssen schon noch geschehen. Diese Dinge, die wir heute besprochen haben, sind noch Voraussetzungen für seine Wiederkunft. Die müssen noch geschehen, die sind prophezeit. Sind aber auch Warnungen für uns heute, dass wir uns nicht verführen lassen, weder von der Organisation, die letztlich diesen falschen Propheten hervorbringen wird, als auch von den Lügenrednern und auch von den falschen Ideen, sodass wir so leben können, wie wir es wollen und uns nicht darum zu kümmern haben, was Gott uns sagt. Denken Sie an diese Warnung. Ich hoffe, dass Sie sich darüber sehr starke und enge und ernste Gedanken machen werden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.